Hallo Niklas.
Hello. Na?
Ja, weiß ich auch nicht. Also, wir haben Montag, den 17. August. Für alle, die wissen wollen, wann wir aufnehmen.
Das ist übrigens, glaube ich, unsere Geburtstagsfolge.
Ist so.
Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind jetzt ein Jahr alt.
Happy Birthday.
Ja.
Ah, ja, wir hatten gerade schon geredet und dann meinte Niklas so, dann lass mal jetzt aufnehmen. Aber eigentlich hätten wir das auch schon aufnehmen können.
Ja.
Bei uns ist gerade ein bisschen gedrückte Stimmung.
Ja, also, falls es nicht mitbekommen habt.
Falls es irgendwer nicht mitbekommen hat, die Welt geht unter. By the way.
Ja. Also Europa brennt, Europa trocknet aus. Ja. Das ist sogar Sachlage.
Das ist so gerade der State of the Art.
So.
Ja.
Ja.
So, da
Ihr
haben wir
könnt ja mal schreiben,
gedacht.
wie es euch damit geht.
Ja, habt
Also
ihr
am
auch so
besten schreibt ihr es Jenny,
Nostalgie?
weil ich habe gerade echt vorsichtshalber schon mal Instagram deinstalliert, weil es mir gerade nur auf den Sack geht.
Also ihr könnt mir schreiben, ich habe es nicht deinstalliert, aber ich bin halt da auch wirklich gerade nicht da, weil ich muss es dafür nicht deinstallieren, aber ich bin gerade genauso wie Niklas, dass ich da nicht reingehe. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Also.
Das wäre ein Anfang. Happy Birthday, one year. Ja, wir haben uns nämlich gedacht, wir reden da heute mal drüber, wohl. Vielleicht sollten wir das mal tun.
Wir haben es ja in den letzten Wochen immer versucht, so ein bisschen positiv zu sehen mit Arten, die irgendwie dazugekommen sind. Jetzt haben wir letzte Woche, beziehungsweise diese Woche immer noch richtig einen Latz bekommen, nachrichtentechnisch, sage ich mal.
Ja.
Denn, also, wir hatten die großen Brände in Südeuropa, vor allem in Frankreich, Spanien. Ja, und jetzt haben wir die ersten größeren Brände in Deutschland und halt Grenzregion zu Belgien, so Fennbrennt.
Ja,
Ja.
könnt mir ja mal schreiben, wer von euch den Hürtgenwald alles riechen konnte. War nicht schön.
Ja, und wir wollen heute so ein bisschen darauf eingehen, warum das eigentlich ein Problem ist. Vor allen Dingen, wenn das
Wenn
hohe
wir die
Fenn brennt.
Motivation noch finden. Wenn wir die
Doch,
Motivation
doch,
noch
ich hab's schön
finden.
vorbereitet. Also, mir schon Mühe
Sehr
gegeben,
gut.
das heute nochmal gut vorzubereiten. Genau, und warum das ein Problem ist, dass gerade sowas wie das hohe Fenn brennt.
Ja.
Und allgemein, was so ein bisschen Thema Waldbrand, Moorbrand und so weiter und so fort. Darum soll es heute gehen. Ja.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Niklas, als ich das mit dem Hürtgenwald, also man muss dazu sagen, wir nehmen ja immer montags auf, ne? Das heißt, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, ihr habt die Folge natürlich jetzt gestern erst gehört, aber da war das noch nicht, als wir aufgenommen haben. Ne, sonst hätten wir das natürlich auch mal irgendwie angesprochen. Nicht, dass ihr denkt, hey, warum sagen die da gar nichts zu? das ist der Grund. Deswegen habe ich jetzt auch einfach mal gesagt, wann wir aufnehmen. Das müssten wir wahrscheinlich, wenn es um Klimathemen geht, jetzt einfach immer machen, weil ich sag mal so, die Lage ist dynamisch. Und ich muss ja ehrlich sagen, als ich dann die Nachrichten geguckt habe beim Kaffee, ich gebe es ehrlich zu, ich habe geweint.
Steh.
Ja.
Jo.
So. So geht's mir gerade.
Mir geht's tatsächlich dann ein bisschen besser als dir. Wir haben uns aber auch
Ja.
letzte Woche gut abgelenkt, weil wir eine Woche straight beim Vogelbringen beim Johannes waren und uns in einem Bauwagen abgeschottet
Stimmt.
haben. Und
Stimmt.
dementsprechend ging das ganz gut.
Richtig.
Aber ja.
Da können wir auch noch mal drüber sprechen.
Ja. wann anders.
Ja.
Genau. So, fangen wir vielleicht mal an mit dem Thema, um das so ein bisschen einzuordnen. Also,
ja, mach mal.
Wir hatten ja jetzt vermehrt Brände in ganz Europa. Vor allen Dingen jetzt in den vergangenen Wochen Spanien und Frankreich. Die waren schon sehr verheerend und sehr groß und sehr dramatisch. Aber vielleicht, in Anführungszeichen, vielleicht ein bisschen ökologisch weniger schlimm als das Hohe Fenn. Jetzt werte ich das ein Stück. Warum mache ich das? Weil es tatsächlich Lebensräume gibt, die Lebensräume und Arten gibt, die deutlich besser mit Feuern klarkommen. Also gerade im Mittelmeerraum gibt es tatsächlich Lebensräume, die es ein Stück weit gewohnt sind zu brennen.
Ja.
Das ist einfach, ja, hat sich in dem Laufe der Jahrtausende angepasst, weil eben die sind immer sommertrocken und dann halt wirklich auch 4-5 Monate richtig trocken mit kaum Regen, wenig, also quasi kein Niederschlägen. Heißt, wenn da mal irgendwann auch der Blitz eingeschlagen hat, war das normal, dass das gebrannt hat und auch lange gebrannt hat. Und dementsprechend gibt es dort Lebensräume, die eben mit Bränden relativ gut klarkommen. Gibt sogar Arten, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, gerade bei der Pflanzen. Bei Pflanzen gibt es das relativ häufig, dass es Arten gibt, die entweder gar nicht richtig anfangen zu brennen oder halt sofort die verbrannten Flächen, die quasi ja keine Vegetation mehr haben, also neu aufgesetzt werden müssen von der Vegetation, sofort neu besiedeln können und so weiter. Zum Beispiel die Korkeiche. Ne? Die Korkeiche, Kork kennt, glaube ich, jeder als Rohstoff. Das wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Das ist eben eine Rinde, die nicht brennt. Also versucht mal, diese Rinde anzuzünden. Das funktioniert nicht. Das ist eben genau so eine Schutzmaßnahme dieser Korkeiche, um gegen eben Feuer resistent zu sein. In Nordamerika gibt es Baumarten, die tatsächlich Feuer brauchen, um zu keimen. Das ist immer das Beispiel, glaube ich, bei den Mammutbäumen. Genau, da muss man wirklich diesen den Zapfen richtig heiß machen, damit der überhaupt mal anfängt, den Samen freizugeben und zu keimen und so weiter. Also es gibt durchaus Lebensräume, die einfach gut oder sagen wir es besser damit klarkommen, zu brennen. Gibt es auch in Deutschland. Also es gibt auch Lebensräume in Deutschland, die es relativ gut vertragen, zu brennen und die teilweise sogar so erhalten bleiben. Ne? Also gerade im Heidekontext, also früher die großen Heidelandschaften wurden halt mit Schafen beweidet und so schön offen gehalten, sodass sie nicht verbuschen. Mittlerweile ist das so, weil eben die Schafbeweidung nicht mehr so attraktiv ist, nicht mehr so viel gemacht wird, dass man da auch zu anderen Mitteln greift, zum Beispiel Feuer halt, also dass man gezielt Feuer legt, um eben dieses Heidekraut zu verbrennen und da eben auch diesen Sukzessionsstand, also die aufkeimenden Gehölze oder die aufwachsenden Gehölze zurückzutreiben. Das ist ein Aspekt in der Landschaftspflege und es gibt sogar ganze Landschaftstypen bei uns in Deutschland, die relativ hohe Biodiversität aufweisen, weil dort eben die Sukzession regelmäßig durch Brände zurückgesetzt worden sind, zum Beispiel auf Truppenübungsplätzen. Also Truppenübungsplätze, wo eben noch scharf geschossen wird, brennen recht regelmäßig in Teilen und dort findet man eben gerade auch, weil es dort regelmäßig kleinflächig brennt, also ne, ist jetzt nicht kein Vergleich zu diesen großen Feuern, eine relativ hohe Dynamik in der Habitatstruktur und findet dort eben recht viele Arten. Jetzt ist das natürlich so, dass das kein Vergleich ist zu diesen riesigen flächigen Bränden, die wir jetzt in Südeuropa gesehen haben. In Frankreich weiß ich auch, dass da auch Feuchtgebiete gebrannt haben. Das sind jetzt Lebensräume, die eher nicht brennen sollten, genau wie ein Hochmoor. Oder allgemein ein Moor, wie das zum Beispiel im Hohen Fenn der Fall ist. Das Hohe Fenn sollte in der Regel wassergesättigt sein. Also Moore zeichnen sich dadurch aus, dass es eben Landschaften sind, deren Boden dauerhaft mit Wasser gesättigt ist und daher diesen Torfkörper auch bilden kann. Und die sollten im besten Fall nicht brennen und die sollten eigentlich auch nicht brennen können. Das Problem ist jetzt nur, dass unsere Moore fast durchweg in einem miserablen Zustand sind. Es sind nur noch ganz wenige unserer Moore wirklich nass und intakt. Und selbst die wiedervernässten Moore, die ich kenne, sehen dieses Jahr wirklich beschissen aus. Also sie sind in sich zusammengefallen etc. pp. Die Gasen, Treibhausgase aus. Das sind Lebensräume, die per se eigentlich nicht dafür gemacht sind zu brennen. Unter natürlichen Bedingungen. So. Möchtest du was sagen? Ich habe jetzt sehr viel geredet.
Ja. nee, mir ist nur eingefallen, die Pflanzen, die Feuer brauchen, das war doch auch, hatten wir doch auch in der Uni, waren das nicht Pyrophyten? Ja. Heißen die nicht so? Ja. Und wir hatten auch, glaube ich, zur Korkeiche. Die war ein tolles Beispiel für, ich weiß nicht, ob du dich noch ans Studium erinnern kannst oder ob das jetzt nur Master Biodiversität war. Wir hatten da einmal das Thema Resistance and Resilience. Und da waren da viele Beispiele zu, wer ist denn resistent und wer kann schnell wieder auferstehen, also resilient. Da musste ich auch dran denken. Aber so ein Moor, ja, das sollte nicht brennen.
Ja, jetzt das kommt vielleicht dem einen oder anderen in den Kopf so, okay, hä, warum? Wenn ich jetzt Heidelandschaften anzünde und die, das ist gut für die, aber im Moor sehe ich doch auch ganz viel Heide, ja. Dazu vielleicht kleiner Einwurf, Heidekraut ist eigentlich ein Trockenzeiger in Mooren. Also ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn ein Moor sehr viel Heidekraut hat, weil das zeigt, dass der Wasserstand prinzipiell ein bisschen zu niedrig ist. Genau, deswegen steht Heide dann in Mooren vermehrt. Ja.
Das wusste ich auch noch nicht. Das ist traurig.
Also es ist normal, dass Heide da drin wächst, aber je mehr Heide, also wenn die Heide wirklich überhand nimmt, ist das schon eher ein schlechtes Zeichen, weil das eher für eine Trockenheit ein Anzeichen ist. Genau. So. Ja, womit fangen wir an? Fangen wir mit den klimatechnischen Folgen an? Warum das schlecht ist, warum ein Moor brennt, oder mit den ökologischen? Was hättest du lieber?
Erst die ökologischen.
Okay, das ist für mich auch ein bisschen einfacher. So, jetzt haben wir, wer mein Buch schon mal in der Hand hatte, der weiß das sicherlich, aber
wir können das mal verlinken noch, Niklas.
Stimmt, das können wir auch mal wieder.
Wir verlinken noch Niklas' Buch, genau. Bayerns schöne Moore.
Wilde Moore.
Wilde Moore.
Aber sind auch schöne Moore.
Aber sind auch schön, ja.
Ja, genau. Also, ich nehme das Thema Hochmoore jetzt mal, weil das, glaube ich, eher beim Hohen Venn der Fall ist. Genau. Hochmoore sind, ja, Feuchtgebiete, die eben, wie gesagt, dauerhaft wassergesättigt sein sollten. Die dementsprechend eine Artenzusammensetzung haben, die es eben feucht braucht, ne? Feucht und kühl. Das sind häufig sehr angepasste Arten da, die wirklich diese sehr spezifischen Bedingungen in den Mooren brauchen, eben feucht und kühl. Häufig sind das gar nicht so viele verschiedene Arten, dafür eben hoch angepasst und dafür dann auch in der Regel in Mitteleuropa selten. Ja, also gerade bei den Libellenarten kann man Arten finden, die wirklich nur noch an wenigen Orten in Deutschland oder Europa vorkommen und dann eben in diesen Hochmooren, gerade wenn sie intakt sind, heißt, wenn sie wirklich feucht sind, wenn dann nicht schon mal entwässert worden ist und so, dann findet man dort Arten, die man gegebenenfalls, jetzt gerade in Deutschland zum Beispiel, nur noch an einer Handvoll Standorten findet. Also es ist wirklich, dort leben absolute Spezialisten, die eben mit Veränderungen nicht so gut klarkommen. Ja. Dementsprechend kann man sich denken, was passiert,
wenn es halt auch so speziell ist. Es ist halt hochspezialisiert.
Genau. Und dann haben wir eben das Problem, wenn es dort mal brennt und dementsprechend vorher schon eine extreme Trockenheit da sein muss, damit dieses Moor überhaupt brennen kann. Also es ist ja, also versuchen wir ein Stück feuchtes Holz anzuzünden, es funktioniert nicht. Dementsprechend muss da ja schon echt richtig was im Argen gewesen sein, damit das überhaupt möglich ist, dort, dass da ein Brand stattfinden kann.
Ja.
Heißt, das war schon mal ungünstig für diese Arten. Und
kann ich dich dazu was fragen? Jetzt mal abgesehen von diesem Sommer, aber die letzten Jahre, ne, hat man ja immer mal wieder probiert, was hat man immer wieder gehört, Moore vernässen und so, ne? Aber war das überhaupt möglich? Wäre das überhaupt möglich gewesen, Moore so zu vernässen, dass sie nicht brennen?
Das ist eine interessante Frage.
Also dauerhaft?
Die kann ich jetzt, also das ist natürlich keine Pauschalaussage möglich, sehr standortspezifisch, ne? Also sicherlich ist das in einigen Mooren möglich. Mhm. Aber ich sehe auch, dadurch, dass wir ja doch recht viele Beispiele hier vor der Haustür haben, dass das begrenzt möglich ist. Also ich kenne Moore, die, glaube ich, teilweise schon zweifach angegangen worden sind, was Wiedervernässung angeht. Heißt, immer mehr Gräben zu, wirklich zugemacht und so, wo man sagen muss, ja, die sehen dieses Jahr trotzdem scheiße aus. Und die Oberfläche ist sicherlich so auch, dass die brennen würde, wenn man die anzündet. Mhm.
Hat das mit Nutzungskonflikten mit dem Wasser zu tun?
Ja und nein. Wir müssen ja unterscheiden auch zwischen Hoch- und Niedermoor. Hochmoor bekommt ja sein Wasser durch Niederschläge. Die heißen ja auch Regenmoore. Mhm. Und wie viele Niederschläge hatten wir jetzt in diesem Jahr? Selbst hier in den Voralpenbereichen war das deutlich zu wenig, ne? Und auch wochenlang zu wenig. Und dementsprechend sind die oberflächlich halt schon sehr stark ausgetrocknet. Und bei den Niedermooren ist das sicherlich ein bisschen besser, wobei wir da auch sagen müssen, ja, okay, der Grundwasserspiegel ist halt auch super weit unten. Ist die Frage, ob oberflächlich noch so viel ankommt, ne, wenn es jetzt kein Verlandungsmoor irgendwie an einem See ist. Also es ist wirklich schwierig, das irgendwie zu beantworten, aber ich glaube, prinzipiell kann man halt sagen, so, ja, wieder vernässtes Moor macht trotzdem Sinn, einfach aufgrund der Tatsache, dass wenn Wasser da ist, es auch gespeichert wird. So, genau. Ja. Und jetzt nochmal zu den ökologischen Folgen. Wie gesagt, diese Arten sind angepasst. Diese Arten haben sowieso schwer mit Trockenheit umzugehen. Das können sie aber. Also das geht durchaus, weil man eben, weil die Tiere sich tief in den Torf eingraben können und so weiter. Das gibt's durchaus. Oder halt doch feuchte Stellen finden, wo sie eben ausharren können. Etc. pp. Aber ja, bei den Libellen zum Beispiel kann es durchaus auch schwierig sein. Also da gibt es Arten, die kommen damit klar, die geben halt, wie gesagt, in den Schlamm die Larven, aber manche können das halt nicht und dann trocknen die aus und dann sind die eventuell sogar weg aus dem Gebiet.
Mhm.
Und das sind solche Folgen, die halt da sind und die, wo man auch ehrlicherweise, glaube ich, noch gar nicht so viel drüber weiß. Also ich habe schon vorher, bevor das jetzt passiert ist, mehrfach versucht, irgendwie Beispiele zu finden, wo irgendwie, ne, wo man das untersucht hat, irgendwie welche ökologischen Folgen sowas hat. Also hat sich die Vegetation geändert? Inwiefern hat sich die Vegetation verändert? Wie hat sich die Fauna verändert? Aber ich habe dazu nichts gefunden. Also dazu gibt's einfach nicht so viel. Ich hoffe, dass das jetzt mal zum Anlass genommen wird und mal geguckt wird, wie ändert sich das? Weil gerade beim Vegetationssachen hat man schon meist recht gute Daten vorher nachher, weil einfach die Vegetation in Schutzgebieten doch vergleichsweise regelmäßig aufgenommen wird und man da einfach gucken kann, okay, hat sich die Artzusammensetzung verändert? Sind gewisse Arten jetzt ganz weg? Sind welche dazugekommen etc.? Es ist halt schon spannend auch, wie jetzt so ein Lebensraum, der eigentlich nicht dafür gemacht ist zu brennen, auf so eine Situation reagiert. Also,
Ja.
Aber ökologisch kann man, glaube ich, auch von einer mittleren bis großen Katastrophe reden.
Schön. Gibt es denn noch andere Mittel und Wege, wie man Mooren helfen kann, außer die Vernässung?
Wieder vernässen. Wieder vernässen.
Also außer das?
Also Moore brauchen Wasser. Also das ist, davon leben die und das ist der Clou, das ist das Geniale an denen, die brauchen Wasser. Heißt.
Kann man da außer Gräben buddeln, kann man da noch anders Gräben nicht vernässen? Buddeln.
Genau das Gegenteil. Du schließt die Gräben. Ja, ja,
ja. Genau, schließen. Ja, richtig. Kann man außer das Schließen der Gräben noch irgendwas anderes machen? Ah, spannend.
Also muss man einfach auch sagen, der Biber macht hervorragende Arbeit im Moorschutz.
Ja, schlau.
Schmeckt zwar nicht jedem und ist vielleicht auch nicht an jeder Stelle immer so gut, weil wir haben ein paar Wiesen, die, wenn der Biber die flutet, die Diversität, die Biodiversität auf jeden Fall hart verlieren würden, weil der Nährstoffeintrag dann zu hoch wäre. Aber es gibt genug Beispiele hier vor Ort, also die ich einfach persönlich kenne, wo der Biber großartige Arbeit gemacht hat in der Wiedervernässung, weil er einfach Staudämme gebaut hat und das Wasser in der Landschaft hält. Das ist schon so. Also der Biber ist macht halt umsonst recht viel Arbeit, was sonst viel Geld kosten würde. Und der ist auch tatsächlich ein Helfer für Moore etc.
Ein Öko-Ingenieur.
Schon.
Ja.
Gibt es auch schön dramatische Beispiele aus Kanada, wo der Biber wirklich, siehst du verbrannte Landschaften und da, wo der Biber halt wirklich gute Arbeit geleistet hat, ist noch grün.
Krass.
Ist ein Thema.
Also Biber, go for it.
Ja, schon. Das Problem ist natürlich auch, also hier in Bayern zumindest, wir haben halt eigentlich jedes Biberrevier, was möglich ist, besetzt. Also viel mehr geht nicht. Aber ein Rest von, also gerade in NRW, denke ich, da ist noch Luft nach oben. Der kann noch.
Da ist noch ganz viel Luft nach oben, ja. Ah ja, spannend. Okay, das waren die ökologischen Belange.
Ja.
Dann, ich weiß ja, was erzählt schon, was macht es mit dem Klima?
Ja, dafür müssen wir uns vielleicht mal so den Aufbau von einem Moor angucken, weil ich nehme jetzt mal an, ihr habt das alle schon mal gehört, also Moore sind quasi, wenn sie wirklich nass sind, der Klimaretter schlechthin, weil sie ohne Ende CO2 einspeichern können. Wenn sie nass sind. Das Problem ist, wenn sie nicht mehr nass sind, dann gasen ja auch unheimlich viele Treibhausgase aus, CO2 ist da das harmloseste davon noch, also die stoßen auch unheimlich viel Methan aus. Warum ist das jetzt so? Ich sprach jetzt die ganze Zeit schon davon, dass Moore eigentlich wassergesättigte Feuchtgebiete sind und diese Wassersättigung im Boden führt eben dazu, dass die Pflanzen, die da drin wachsen, wenn die absterben, nicht abgebaut werden können, weil Abbauprozesse brauchen Sauerstoff. Wenn der Boden wassergesättigt ist, ist dort eben kein Sauerstoff vorhanden, der Kleinstlebewesen oder ein Mikrobiom, was dann eben diese Pflanzen abbauen würde, auch abbauen. Dementsprechend bei Wasser finden diese Abbauprozesse nicht statt. Und im Falle von Hochmooren, aber auch in manchen Niedermooren, gibt es die sogenannten Sphagnummoose, können aber auch andere Pflanzen sein, aber Sphagnummoose wachsen halt unter diesen Bedingungen einfach sehr gut, unter wassergesättigten Bedingungen. Und diese Moose wachsen unter Wassersättigung oben, wo Licht rankommt, immer und immer weiter in die Höhe und sterben unterhalb, wo sie eben kein Licht abbekommen, ab. Und jetzt kann man sich vorstellen, diese Menge an abgestorbenem Material, die auch noch dazu wassergesättigt ist, die wiegt einiges. Also es entsteht quasi ein Druck von dem toten Pflanzenmaterial, was sich immer weiter zusammendrückt und nicht abgebaut wird. Und dabei entsteht halt der sogenannte Torf. Und totes Pflanzenmaterial ist ja nichts anderes als Kohlenstoff.
Ja.
So. Und so speichert ein Moor ganz schlicht und schnell erklärt Kohlenstoff. So. Das Pflanzenmaterial, was dort wächst, wird nicht abgebaut, weil das Wasser gesättigt ist. Und ja, dadurch, dass das Moor jährlich weiter wächst, wächst auch dieser Torfkörper, wenn das gut läuft, 1 Millimeter pro Jahr. Und so ein Moor kann bei uns hier im Voralpenland locker die 11 Meter haben, teilweise mehr, weil die manchmal natürlich auch die Torfschicht schneller wächst. Aber so die 11 Meter können die durchaus haben, weil eben die letzte Eiszeit, wo es eben mit der Vegetationsperiode nicht so gut war, ja, ein bisschen mehr als 10.000 Jahre her ist. Oder 10.000 Jahre her ist und dementsprechend 1 Millimeter pro Jahr. Ja, sind die so 10 bis 12 Meter dick hier, diese Torfschichten. Und so alt sind auch diese Landschaften. Umso trauriger ist das eben, dass sie jetzt brennen.
Das ist wirklich, ja, das ist, ich bin froh, dass du das erzählst.
So, jetzt ist es soweit, wir haben eine Hitze, eine Dürreperiode und da beginnt das Problem schon, weil wir haben oberflächlich in einem Hochmoor dann kein Wasser mehr. Auch in Niedermooren teilweise. Und dann beginnt das Blöde, es kommt Sauerstoff an das tote Pflanzenmaterial und es gast aus und das sofort. Und dabei werden halt eben diese Treibhausgase frei und machen Mooren tatsächlich auch zu einem wahren Klimakiller. Also weil die unheimlich viele Treibhausemissionen ausgasen, wenn man sie schlecht behandelt. Also ne, die ganzen benutzten Moorböden und so, die trockengelegt worden sind, Torfabbau, aber eben auch Moore, die noch als solches zu erkennen sind, aber halt so wenig Wasser haben, die gasen extrem Treibhausgase aus. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir dahin und treiben das Ganze auf die Spitze und trocknen dieses Moor so weit aus, dass das anfangen kann zu brennen und dann zünden wir es an. Heißt, wir beschleunigen diesen Ausgasprozess um ein Vielfaches und sorgen dann auch noch dafür, dass der Torfkörper so darunter, ne, der vielleicht noch ein bisschen feucht ist, austrocknet Stück für Stück und dann anfängt einen Torfbrand auszulösen. Und der glimmt dann so vor sich hin. Also es sind dann so Glutnester, die auch einfach oberflächlich teilweise gar nicht mehr sichtbar sind, aber trotzdem brennen und für die Feuerwehr unheimlich schwer zu löschen und zu erkennen sind. Also mittlerweile mit Thermotechnik, ne, also mit Drohnen, die einfach Wärmebildkameras drin haben und so, erkennt man dann diese Glutnester auch, wenn man oben nichts mehr sieht. Aber
und das ist ja halt auch einfach echt tief im Boden.
Ja, also man muss dann wirklich den Boden wieder Wasser sättigen mit unheimlichen Mengen an Wasser, damit man diesen Moorbrand löschen kann. Und wie viele Tonnen an Treibhausgasen dann in die Luft geblasen werden, das will man sich nicht ausdenken. Ich habe, glaube ich, sogar irgendwo ein Beispiel raus, wo man das Ganze mal hochgerechnet hat. Jetzt lasst mich mal kurz.
Währenddessen du noch suchst, kann ich dir ja mal sagen, was die Feuerwehrleute in den Nachrichten, in den Interviews gesagt haben. Die gehen davon aus, dass die Wochen bis Monate brauchen, um das überhaupt löschen zu können. Weil es eben so schwierig ist.
Nee, da ist kein genauer Wert dabei. Ah, okay. Ja, sorry, also ich habe dafür tatsächlich keinen Wert gefunden. Ich kann aber mal sagen, was was Moorböden so ausgasen, weil sie eben so kaputt gemacht worden sind. 2020 wurden 53 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen und der Großteil ist aus Mooren ausgestoßen. Ja. Das ist crazy.
Nee, ja, das ist ja nur ein bisschen über null.
Das sind 7% der deutschen Gesamtemission. Ja. Das ist schön, ne?
Ja. Vielleicht könnt ihr unsere Stimmung jetzt ein bisschen
also
verstehen.
Also das ist schon ziemlich katastrophal, was da passiert und wie es passiert. Ja. Für Mensch und Tier, für Klima, für alles. Also das ist halt wirklich kein Spaß. Und jetzt will ich noch ein bisschen was aus eigener Erfahrung erzählen, glaube ich, Richtung Abschluss. Weil ich durfte mir sowas ja schon mal aus der Nähe angucken.
Ein Moorbrand?
Ja. Und zwar gab es 2020 im Nationalpark den Mainweg an der holländischen Grenze, deutsch-holländischen Grenze, da habe ich ja früher gearbeitet, Auch einen großen Heidewald-Moorbrand, das war so eine Mischung. Und dabei sind zwischen 170 und 200 Hektar des Gebietes verbrannt. Also es war schon recht groß. Für mich auch, also ich bin da rein mit dem mit befreundeten Holländern, holländischen Kollegen, die, weil wir eben gucken wollten, was da überlebt hat, ging da speziell um die Reptilien, aber ganz im Speziellen um die Kreuzotter, weil da eben die Hotspots der Kreuzotter in dem Gebiet abgefackelt sind.
Ui.
Und wir sind dann da halt kurz nach dem Brand wirklich rein und haben geguckt, lebt da noch was? Was lebt da? Wie sieht das Gebiet insgesamt aus? Etc. pp. Und das war ganz interessant. Also dazu muss man sagen, dass da, das ist sehr strukturreich, das Gebiet. Du hast da einerseits einmal wirklich diese Sandheidegebiete mit diesen flachen Dünen und ein Niedermoor, was da durchgeht und eben diese Kiefernwälder. Und die Heidegebiete sahen ziemlich krass aus. Ne? Also da war halt wirklich der Boden blank, nur noch Asche und so weiter, auch in den Moorbereichen. Aber du hast schon gesehen, an den Gewässern steht sogar grün. Also da ist es noch grün. Das war ganz interessant. Mhm. Und wir haben aber tatsächlich auch recht viele Tiere finden können. Also es, jetzt Kreuzotter war nicht so viel. Da will man nicht wissen, wie viel da verbrannt ist. Aber wir haben durchaus welche gefunden, auch ein schwangeres Weibchen und so. Und gerade bei den Zaunerdechsen war auch echt noch viel zu sehen. Ne? Es war traurig, dass die dann halt so in diesem leeren Lebensraum waren. Aber prinzipiell haben die das recht gut überstanden. Man hat auch gesehen, wo die das überstanden haben. Also es waren Nagerbauten, Kaninchenbauten, Mäuselöcher und so, wo die rauskamen. Also es hat schon gesehen, so okay, die Tiere kamen damit irgendwie einigermaßen klar. Aber man hat sich damals schon Sorgen gemacht, dass das Gebiet halt nicht mehr so aussehen wird wie davor. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das Angst hatte. Man hatte Angst, dass es vergrast. Ich bin jetzt nicht auf aktuellem Stand der Dinge, wie das da aussieht. War da jetzt schon auch länger nicht mehr. Das wäre mal interessant zu sehen. Was ich aber krass fand, war der Vergleich jetzt zum Hohen Fenn. Weil ich habe gerade gesagt, es waren 170 bis 200 Hektar, die da gebrannt haben.
Weil, ja, das ist ja nur ein ganz bisschen weniger.
Weißt du, wie viel im Hohen Fenn gerade brennt?
Insgesamt, also auch Wald?
Ja, insgesamt alles.
4.000.
Ah, okay, dann hat sich die Zahl jetzt schon
3.700,
erhöht.
Also 3.700, ja. Zwischen 3.700 und 4.000 ja. Ist mein letzter Stand.
Ja, und es ist
ein bisschen weniger.
20 mal so viel.
Ja, hast du jetzt gesagt.
Ja. Und das ist, finde ich, schon
das
verrückt.
Das ist, ja.
Gerade wenn so große Flächen sind, ist es natürlich auch schwieriger für die Tiere auszuweichen oder für die Lebewesen, ich sag mal Lebewesen, auszuweichen, weil ja, die große Fläche dann, also die können ja nicht eben mal rüber woanders, weil da ist ja dann nichts. Also es ist bedrückend, es ist interessant. Ja. Was soll man dazu sagen? Weiß nicht. Das ist vielleicht so eine kleine Erklärung, warum wir eine ziemlich bedrückte Stimmung haben. Aber für euch vielleicht eine kleine Einordnung, warum solche Brände manchmal schwieriger sind als andere und warum das jetzt eigentlich eine absolute Vollkatastrophe ist.
Ja, aber vielleicht für euch, die hier zuhören, auch nochmal Good News. Und zwar Good News, die ich am Wochenende bekommen habe. Da habe ich eben mit Niklas auch schon erzählt und ich möchte euch gerne daran teilhaben lassen, weil mir diese News geholfen haben. Denn ich bin ja gar nicht so in dieser Branche drinne, sondern ich höre ja wirklich immer nur alles aus den Nachrichten oder aus Talkshows oder eben nichts aus den Nachrichten und den Talkshows. Das war ja vor dem Dürresommer hier, war das ja eher der Fall, dass man eher nichts gehört hat und das Nichts, das Bedrückte gemacht hat bei mir. Naja, auf jeden Fall jetzt mit den ganzen schlimmen Sachen, die man so sieht um sich herum oder riechen kann, hat mir ein Gespräch geholfen am Wochenende mit einem befreundeten Architekten, der hat also schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren ist er in der Branche drin und hat mit Leuten, mit Energieleuten, mit Bauleuten, mit IngenieurInnen und so weiter zu tun. Und der ist auf jeden Fall, also ich habe ihn halt gefragt, wie es ihm so geht angesichts der Lage, und er meinte halt, ja, ihm geht's gut und so. Ich so, hast du nicht die Nachrichten gesehen? Ja, doch, das ist scheiße. Und dann meinte ich halt, ja, mir geht's halt deswegen so schlecht, weil die Welt schreit und die Regierung schweigt. Und die Regierung ist eine absolute flachpfeifende Regierung. Und ich finde es einfach nur erbärmlich und fürchterlich. Und er meinte, ja, mal abgesehen von der Regierung, Jenny, ich kann dich beruhigen, alle Leute sonst in der Verantwortung, die haben die Klimakrise alle auf dem Schirm, und seit Jahren gibt's da einen Umbau hin zu Energiewende, Erneuerbare etc. etc. Da muss ich mir nicht so Gedanken machen, was die, also auch aus den eigenen Reihen und so, die schütteln alle den Kopf, was Katharina Reiche und Friedrich Merz da fabrizieren. Da müsste ich mir keine Sorgen machen, weil die werden sich auf jeden Fall nicht davon abwenden. Vielleicht helfen euch diese News auch. Mir hat's sehr geholfen.
Ja.
Ja. Also mehr mit den Leuten reden, die in der Verantwortung sind, wie die das so sehen. Und vielleicht eine Talkshow weniger, wo wieder irgendwelche Flitzpiepen ja, sind.
Das kann ich auch empfehlen. Sich den ganzen Zirkus nicht mal angucken.
Ja. Also schon angucken, und wenn ihr es nicht anguckt, euch euer Privilegien bewusst sein, dass ihr es nicht angucken müsst.
Ja.
Ja, also das ist wichtig, dass ihr, wenn ihr euch abwendet von dieser Thematik, dass das ein Privileg ist, was ihr durchaus haben könnt und auch genießen könnt. Aber es wäre cool, wenn ihr euch darüber bewusst seid, dass das ein Privileg ist, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen.
Ja.
So, gut. Vielen Dank, Niklas, für deine Einordnung. Geredet. Ja, aber ich habe dich ja auch darum gebeten. Wenn du schon ein Moorbuch geschrieben hast und da so ein Moor brennt, finde ich, sollten wir auch mal darüber sprechen.
Genau.
Und dann ist ja auch logisch, dass ich das nicht vorbereite.
Ja. Vielleicht auch ein Tipp. Guckt in das Moorbuch rein. Da sind noch schöne Moore drin.
Genau.
Mit Werbung zum Schluss.
Ich verlinke das. Ich verlinke euch das.
Dann tschö mit Ö.
Macht es gut, Leute. Bis nächste Woche. Tschö.